sehr anschaulich dargestellt, wie unterschiedlich die Ausbildungsansätze sind, die Inhalte, die Dauer der Ausbildung. Hat Sie das überrascht, dass es so war? Oder waren Sie da schon so ein bisschen drauf vorbereitet?
Letztlich war ich schon überrascht, weil wir in Deutschland eigentlich mittlerweile, mir wurde das jetzt in der relativ kurzen Zeit, in der ich ein bisschen mich mit Altenpflege beschäftige, habe ich diese ganze Krohwinkellehre zum Beispiel beschäftigt, den Mensch als ganzheitliches Wesen sehen. Das muss nicht nur gepflegt, gefüttert und gewaschen werden, sondern es geht darum auch, die Selbstständigkeit zu erhalten, den Menschen als Ganzes zu sehen, auch die soziale und die psychische Komponente zu erhalten. Mir fällt jetzt leider kein Schlagwort dazu ein, aber das ist in Deutschland wichtig und deswegen wird im deutschen Curriculum auch ein ganz großer Bereich gemacht, das Lernfeld 2, 3, Beschäftigungsangebote und wie man Menschen aktiviert, für mehr Lebensfreude angeboten. Ich dachte eigentlich, das hat sich mittlerweile auch auf dem europäischen Festland Richtung Osten oder auch Westen, Süden, ja wie sagt man, herumgesprochen. Ich war erstaunt, dass für eine Pflege von alten Menschen teilweise eine sehr kurze Ausbildung angeboten wird, von teilweise 18 Monaten. Gut, da wird dann wenig Medizin vermittelt, dafür macht man dann scheinbar das Krankenpflegestudium.
Gab es umgekehrt etwas, dass Sie sagen, für Ihren Alltag in der Pflegeschule, was Sie mitnehmen konnten? Sie sagen auch, das ist ein interessanter Ansatz, über den können wir bei uns auch mal nachdenken?
Ja, besonders der Bereich 4-4 oder 4-3, mit Krisen und schwierigen sozialen Situationen umgehen oder die eigene Gesundheit erhalten und fördern. 4-4 speziell ist sehr kurz. Es wird vorgestellt, das Typische, wenn es dir schlecht geht, mach ein bisschen Yoga, mach ein bisschen Muskelentspannung. Nebenbei muss man aber auch noch den ganzen Input haben zu Arbeitsschutz am Arbeitsplatz. Der gehört da auch noch hinzu. Ich persönlich habe schon mal angesprochen mit meiner Chefin, dass man vielleicht das Curriculum ein bisschen überarbeiten sollte in diesem Bereich. Und wenn es nur an unserer Schule ist oder dass man spezielle Angebote macht, wie man jetzt wirklich diesen Stressfaktoren, die entstehen, gezielt entgegenwirken kann, durch Zusatzangebote zum Beispiel. Oder dass wir bei uns in der Fort- und Weiterbildung auch vielleicht ein paar von diesen Angeboten aufnehmen können, weil wir haben an unserer Schule auch eine Fort- und Weiterbildung, die wir anbieten und dass wir die ein bisschen ausbauen.
Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es gibt die Felder, die Sie angesprochen haben, so eine Gemeinsamkeit, die ist in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Ländern, aber die Probleme sind eigentlich relativ gut greifbar. Das habe ich aus Ihrem Vortrag mitgenommen.
Ja, das ist so. Wir haben Menschen, die einfach von dem, was sie tun, überlastet sind. Ich war jetzt mittlerweile schon so auf 4, 5 Beerdigungen in meinem Leben, ja? Ich weine immer noch. Und egal, wie sehr ich den Menschen kannte oder nicht, es macht mich traurig. Und ich denke, wenn ich in der Pflege auch schon 50 Tote irgendwann hatte, dann wird mich das irgendwo immer noch berühren. Und das ist ein großer Belastungsfaktor. Das merke auch ich, wenn ich nur in der Kirche sitze und den Toten nicht mal herrichten muss. Das ist ziemlich schwierig und ich finde, da muss man Menschen wirklich gezielt darauf vorbereiten, weil man mag vielleicht zu sich selbst sagen, ja, ich stecke das schon weg, das geht schon, ja. Aber manche Probleme, die beschäftigen einen auch unterschwellig weiter. In den meisten Fällen findet so einen psychosomatischen Ausgang, dass man Schmerzen hat oder ja, letztlich vielleicht doch in eine Depression gelangt. Obwohl man ja eigentlich dachte, oh, das passt schon, das ist schon, ich habe mich schon dran gewöhnt. Ja, aber es ist häufig nicht so.
Lassen sich die Module, die Sie jetzt eben aufgeführt haben, auch individuell auf die jeweiligen nationalen Curricula anpassen? Dass man also sagt, in Polen ist das und das und das im normalen Curriculum schon vorgesehen. Also kann man Weiterbildungen, ich sag mal, ergänzend zu dem, was im Curriculum drin ist, dann entsprechend anbieten, sodass man die einzelnen Module nochmal auf die entsprechenden Curricula anpasst? Ist das überlegt? Oder?
Es war ja zunächst auch das Ziel, vor allem diese Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Fort- und Weiterbildung, nicht speziell erstmal für die schulische Ausbildung, das könnte dann im nächsten Schritt gemacht werden, aber erstmal war es ja nur für Fort- und Weiterbildung, die dann nach der entsprechenden Ausbildung angeboten wird, zu konzipieren.
Aber das müsste ja dann auch unterschiedlich gemacht werden, weil ja die Ausbildung, also die Curricula in jedem Land sehr unterschiedlich ist. Es bringt ja nichts, eine Weiterbildung anzubieten für einen Deutschen, der das schon im Curriculum drin hat, eigentlich in seiner regulären Ausbildung schon hatte, wohingegen für einen polnischen oder für einen estnischen oder einen italienischen Fachkraft. Wäre das als Weiterbildung notwendig sinnvoll?
Die Inhalte müssten gegebenenfalls angepasst werden. Während ich zum Beispiel für Deutschland sage, man könnte im Themenbereich Kommunikation nochmal als kurzen Refresh auf die ganzen Kommunikationsmodelle eingehen, müsste man das vielleicht in Italien oder in Polen, Estland etc., da müsste man nochmal ganz von vorne anfangen. Sie wissen ja selber, die Altenpflege auf europäischem Boden, die ist ja gerade im Umbruch. Man versucht ja alles irgendwie zu vereinheitlichen. Da wäre es vielleicht auch sinnvoll, nochmal abzuwarten, wie entwickeln sich die Ausbildungen in den Ländern weiter. Vielleicht kommt da auch nochmal was Neues, aber so lange, denke ich, könnte man da mit diesem Instrument durchaus schon mal arbeiten.
Der Vorzug dieses Curriculums ist der, dass es wirklich aus Modulen besteht, die so segregiert sind, dass sie jederzeit in jedem Land, in jede Anpassungssituation der Fortbildung gebracht werden. Das war auch das Ziel. Wenn die Frau Gormann-Speaker, einen Auszug dargestellt hätte, dann hätte man das schön sehen können, weil da gibt es wirklich so einen Strang, ne? Ziele werden geteilt, welche Stufe ist das, welche Ebene und welches Land könnte profitieren. Also das ist gegeben.
Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben eben auch ein bisschen dargestellt die Situation in Rumänien. Meine Frage ist, die Belastung oder die Belastungen, werden die eigentlich unterschiedlich empfunden in verschiedenen Ländern? Weil ich kann mir ja vorstellen, in Rumänien sind die Bedingungen anders, die Ressourcen sind anders und die erleben die Menschen ihren Alltag. Oder gibt es da einen Unterschied zwischen, sagen wir, dem typischen Altenpfleger in Deutschland, der sagt, ich habe Stress und das ist alles so elend, und der rumänischen Kollegin oder Kollegin, die sagt, ich habe Stress und alles ist so elend. Aber es müsste doch qualitativ da einen Unterschied geben. Oder kann man, wenn es den nicht gibt, ganz provokant gefragt, kann man die rumänischen Verhältnisse auf Deutschland übertragen oder umgekehrt die deutschen Verhältnisse auf Rumänien übertragen?
Das ist eine schwierige Frage.
Ja, ich will das jetzt nicht abtun mit dem Klatschen, aber weil ich will das noch ein bisschen begründen, weil es gibt so ein großes Plakat, was Lehrkräfte immer vor sich hertragen, das ist, ich habe Stress. Es ist alles so edel. Der Beruf macht gerne Freude. So, das ist das, was immer so in die Öffentlichkeit dringt, aber ich erlebe es oft sehr viel anders. Aber wenn ich jemanden befrage und sage, hast du Stress im Beruf, dann sagt er ja selbstverständlich.
Haben wir alle.
Und willst du mehr Geld haben? Selbstverständlich. Ich höre ja bekloppt, wenn ich nicht mehr Geld haben möchte. Also von daher ist das so für mich ein Problem, wenn Sie jetzt verschiedene Systeme nebeneinander stellen und zu einem Ergebnis kommen, aber eigentlich der Stress ist überall ähnlich. Ja, dann hat es nichts mit den Verhältnissen zu tun, unter denen die Menschen arbeiten müssen. Dann ist es sozusagen berufsimmanent. Also das ist Quatsch, was ich jetzt sage eigentlich, weil es muss da Unterschiede geben.
Ich habe jetzt leider nicht den Fragebogen vor mir liegen, aber natürlich hatten die verschiedenen Belastungsfaktoren eine unterschiedliche Gewichtung in den verschiedenen Ländern. Ich weiß leider nicht, wie es in Rumänien aussah. Wenn man bedenkt, dass man in Rumänien wirklich ohne jegliche Hilfe arbeitet, dass man also wirklich 100 Kilo schwere Menschen ohne eine Aufziehhilfe bewegen und lagern muss, dann denke ich, also geknatscht wird auf beiden Seiten, aber die Rumänen, die haben sicherlich mehr Grund zum Knatschen. Das würde ich jetzt mal einfach so aus dem Bauch heraus sagen. Nein, ich weiß aber, was Sie meinen. Es ist in Ordnung.
Ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, dass natürlich auch man sich nur über das System unterhalten kann, in dem man gerade steckt. Und da ist die Wahrnehmung natürlich auch eine ganz unterschiedliche. Ich würde mal sagen, wenn Sie bei uns in der Redaktion fragen, würde Ihnen auch 80% der Journalisten sagen, die Arbeitsbelastung, die ist in den letzten Jahren schon gestiegen. Also wir müssen schon mehr als früher und länger und mit Abendstermine. Ich würde mal aus meiner Sicht sagen, man kann die Belastung, die wir haben, der eines Altenpflegers überhaupt nicht vergleichen. Wäre total anmaßend, wenn man das vergleichen wollte. Und von daher glaube ich auch eine ganz schwierige Diskussion.
Zu jedem Modul habe ich ein paar einführende Worte geschrieben. Und dann sehen Sie diese Tabelle. Modul 1, Sterben, Leid und der Umgang, die Modulveranstaltung. Hier die Inhalte der Lehreinheit. Erstmal Sterbebegleitung allgemein vorgestellt, dann den Tod erfahren und begreifen, die emotionalen Aspekte bei der Begleitung Sterbender, Bewältigungsstrategien und dann, was man noch für Kommunikation und Verhalten, was man da an wichtigem Input bekommen kann. Hier beschreiben wir die Handlungskompetenzen. Wozu soll eigentlich der Lernende nachher fähig sein? Was genau lernt er jetzt? Welche Kompetenz hat er, wenn er da rausgeht? Dann letztlich die Lernziele. Was soll erreicht werden? Und gerade bei Sterben und Leid hielt ich es für sinnvoll, noch ein paar Empfehlungen zur Gestaltung für die Fort- und Weiterbildung zu geben. Zum Beispiel, dass wirklich psychologisch geschultes Personal dies durchführt. Dass man mit Geistlichen und Theologen oder auch mit Hospizmitarbeitern, die mal so einen Input geben können, wie läuft es denn jetzt wirklich in der Praxis, dass man die mal hinzuzieht. Am besten das Ganze in einer kleinen Gruppe durchführen, also nicht unbedingt so mit 20 Männchen, weil ich denke, wenn man da so eine gewisse Intimität hat, dann kann man seinen Gefühlen, die dort aufkommen, vielleicht auch fällt es den Menschen leichter, die so ein bisschen aus sich herauszulassen, weil je kleiner die Gruppe ist, desto schneller lernt man sich kennen und desto weniger Barrieren gibt es vielleicht auch da über Persönliches zu sprechen. Und je nachdem, wenn das im Curriculum behandelt wurde, also wenn man das zum Beispiel in Deutschland gemacht hat, kann das vielleicht nochmal so ein bisschen als Refresh genutzt werden. Wenn man da gar keinen Input zu hat, wäre das sinnvoll, das Ganze nochmal als eine längere Veranstaltung zu nutzen. Vor allem jetzt in diesen Zeiten, wo Sterben und Tod ja immer mehr so ein Tabuthema wird, macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze vielleicht für jeden nochmal vertieft anzubieten. Das waren jetzt so Anmerkungen, die ich dazu gemacht habe.